Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Wer von euch war schon mal am Bodensee? Wow, da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Also ich bin da mal drumherum gefahren mit dem Fahrrad, mit einem Freund. Und irgendwie, wenn die Sicht klar ist, sieht der völlig harmlos aus, der See. Also es war Sommer und so und du denkst, also ich habe gedacht, ja, ist eine Frage der Zeit, aber man kann locker mal ans andere Ufer rüberschwimmen, oder? Ja, ne. Ja, aber das ist ein Irrtum, es ist gar nicht so ohne. 65 Leute ertrunken in 4 Jahren. Ist schon viel. Es gibt sogar eine interaktive Karte, wo du sehen kannst, wo überall Leute ertrunken sind. Das denkt man nicht, oder? Ja. See Genezareth, noch extremer. Der See Genezareth, da gibt es so einen Effekt, den kann man sich vorstellen, wenn man als kleines Kind mal mit einem Strohhalm in ein Wasserglas gepustet hat. Habt ihr das mal gemacht? Man kann da enorme Wellen erzeugen, zur Freude der Eltern. Also, ja, genau, weil diese konzentrierte Luft durch den Strohhalm, das ist wirklich krass. Und beim See Genezareth ist es so ähnlich. Da gibt es am Ostufer so scharf eingeschnittene Täler, die zum See hin abfallen. Und wenn da ein Fallwind kommt von Osten, dann gibt es richtig Wellen auf dem See. Und noch einen anderen Background sollte man wissen hier für den Predigttext, der gleich kommt. Man hat die Schiffe gefunden, also einzelne Schiffe gefunden, mit denen die Freunde von Jesus da auf dem See unterwegs waren, diese Fischerboote. Da sind nämlich im Schlick, in dem Schlamm, welche konserviert worden, sodass man die nach 2000 Jahren rausholen konnte. Und im Kibbutz Ginosa kann man so ein Schiff angucken. Ist gar nicht so groß, also hätte ich mir größer vorgestellt. Und was daran besonders bemerkenswert ist, die haben komplett keinen Kiel, die sind unten ganz flach. Das haben die so gebaut, damit die an Land ziehen können. Dafür ist das natürlich praktisch. Aber wenn Wellen kommen, ist extrem schlecht. Könnt ihr euch vorstellen. Ja? So, jetzt die Geschichte dazu. Predigttext, Markus 4, 35. Ihr könnt auch mitlesen. Oh, ein bisschen für Leute mit guten Augen. Am Abend des Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer hinüberfahren. Sie schickten die Leute vor Ort fort und fuhren mit dem Boot, in dem er saß, weg. Andere Boote begleiteten ihn. Plötzlich erhob sich ein heftiger Wirbelsturm und die Wellen schlugen in das Boot, sodass es sich mit Wasser zu füllen begann. Jesus aber lag hinten im Boot auf einem Kissen und schlief. Sie weckten ihn und riefen, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen? Da stand er auf, drohte dem Wind und sagte zu dem See, schweig, sei still. Und der Wind legte sich und es trat völlige Stille ein. Er sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Da ergriff sie große Furcht und sie sagten zueinander, wer ist dieser Mensch, dass ihm sogar Wind und Meer gehorchen müssen? Ich denke, diese Geschichte steht in der Bibel, weil Jesus uns ausrüsten möchte für die Stürme des Lebens. Das können auch tatsächlich physische Stürme sein, in die er geratet, aber manchmal auch seelische. Markus hat es eben schon bei der Moderation gesagt, für manche von euch sind vielleicht gerade solche Prüfungen, solche Stürme, die ihr im Studium zu bestehen habt. Für manche ist es später dann die Insolvenz ihres eigenen Betriebs. Oder eine schlimme Diagnose für sie selber oder für einen lieben Menschen, der ihnen nahesteht. Vielleicht ist es ein Beziehungskonflikt in der eigenen Familie oder sogar eine Trennung oder eine Scheidung. Plötzlich geht es uns wie den Jüngern im Boot. Und ich kenne es von mir, wir verhalten uns dann auch so ähnlich. Wir versuchen erstmal mit eigener Anstrengung, aus eigener Kraft die Sache in den Griff zu kriegen. Wir machen Gott Vorwürfe und sagen, Herr, warum tust du denn jetzt nichts? Ich warte, ich brauche dich jetzt dringend. Und manchmal erleben wir auch Überraschungen, wie Gott reagiert, anders als wir es erwartet haben. John Wesley war ein junger Mann aus England. Er war noch nicht zum Glauben an Jesus gekommen. Und er fuhr mit einem, das ist später passiert, aber er fuhr mit einem Schiff nach Amerika rüber. Man muss wissen, im 17. Jahrhundert, wo er lebte, war das wie russisch Roulette spielen. Von 4 Schiffen, die in die USA rübersegelten, also damals, weiß nicht, ob es damals schon USA waren, ich glaube, sie waren noch englische Kolonie, kamen nur 3 an. Also deine Chance war 3 zu 1, dass du da überhaupt auf der anderen Seite ankommst. Jedes vierte Schiff ging unter. Und das Schiff, in dem er mitfuhr, kam tatsächlich in schwere Seenot. Alle gerieten in Panik, sogar die Besatzung. Aber Wesley entdeckte an Deck eine kleine Gruppe von Menschen, die ganz ruhig und im Frieden waren. Und er ging zu denen hin und John Wesley fragte sie, was denn mit ihnen los sei. Und ein alter Mann antwortete ihm ganz ruhig, schaute ihm in die Augen und sagte, die Unseren haben keine Angst vor dem Tod. Die Unseren haben keine Angst vor dem Tod. Und das hat ihn so geflasht, das war ein entscheidendes Schlüsselerlebnis dafür, dass er zum Glauben an den lebendigen Jesus kam. Und schließlich ist die Methodistenkirche durch John Wesley entstanden. Egal wo du bist, in welchem Sturm, Jesus ist mit dir im Boot. Fürchte dich nicht. Er ist der, der Macht hat über Leben und Tod, der Wind und Wellen gebietet und der ist an deiner Seite. Es ist alles unter seiner Kontrolle. Ich habe mich jetzt gefragt, wahrscheinlich fragt sich das jeder, der es heute liest, wie rettet Jesus denn heute in den Stürmen unseres Lebens? Drei Antworten. Erste, er tut es durch ein unerwartetes Wunder, so wie hier in der Geschichte. Er rettet uns vor dem Untergang und wendet die Katastrophe noch einmal ab. Zweite Antwort, zweite Möglichkeit, er tut mal das eine, mal das andere nach seiner Weisheit. Er lässt sich unerträglich viel Zeit, bis er überhaupt reagiert. Das dritte, er rettet uns nicht vor dem Untergang, sondern durch den Untergang hindurch. You will lead us through the storm, TH. Also er rettet uns durch den Sturm hindurch. Ja? Haben wir eben gesungen in diesem wunderbaren Lied von Rent Collective. Ja. You will lead us through the storm. Erste Möglichkeit, Jesus rettet uns vor dem Untergang. Da gibt es viele Berichte. Wir haben hier auch im Aufwand in den letzten Jahren schon Sachen gehört, wo Leute dieses extreme Eingreifen Gottes massiv erlebt haben. Und letzten Sommer, habt ihr vielleicht mitgekriegt, waren wieder riesige Waldbrände in Kalifornien. Da sind auch ein Haufen Häuser mit verbrannt. Und ich habe gerade jetzt auf Facebook, da habe ich eine Seite geliked, die heißt jesus.ch, also Jesus Schweiz. Und da kann man das nachlesen, einen tollen Post gesehen, der war überschrieben, Jesus rettet auch heute noch aus Stürmen. Da habe ich natürlich gedacht, oh wow, das passt gerade mal zu meiner Predigt. Ja. Und zwar berichtet er von einer Frau, Brenda Epperson, können wir sie mal kurz sehen? Ja, da ist sie, Brenda Epperson aus Kalifornien und die hat so ein Haus in dieser Gegend, wo diese Waldbrände waren. Sie ist Christin und als die Feuerfront kam, hat sie über ihrem Haus Psalm 91 gebetet. Das finde ich eine richtig gute Idee. Psalm 91 heißt das nämlich, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht, meine Burg, auf den ich hoffe. Und der Psalm geht dann noch weiter, er handelt von dieser bewahrenden Kraft Gottes. Und was tatsächlich passierte, ist, dass das Feuer einen Bogen machte um ihr Grundstück herum und sogar die Tiere der Nachbarn noch auf ihrem Grundstück gerettet wurden vor diesem Feuer. Also Jesus rettet vor dem Untergang, rettet vor der Katastrophe. Andere Geschichte, es ist irgendwie ein halbes Jahr her, ich habe versucht, es noch zu finden, es war aus einer seriösen Quelle, Flugzeugabsturz in Mexiko. Als der Strömungsabriss kam, also als die Maschine nicht mehr geradeaus flog, sondern senkrecht runter, da fingen Christen an Bord laut an, zu Jesus zu beten und ihn um Hilfe zu rufen. Sie riefen laut den Namen von Jesus aus. Und die Maschine war schon mehrere tausend Meter gestürzt. Da gelang es dem Pilot, kurz vor dem Boden, was weiß ich, paar hundert Meter vor dem Boden, die Maschine abzufangen und alle Passagiere wurden gerettet. So eine ähnliche Geschichte kann man nachlesen, Apostelgeschichte 27. Paulus hat gebetet mitten im Sturm und ihm wurde die ganze Schiffsbesatzung geschenkt. Die sind alle gerettet worden. Also Jesus rettet vor dem Sturm. Wer ist dieser Mensch, dass ihm Wind und Wellen gehorchen, sagen die. Martin Luther sagt ganz schön zu dieser Stelle, es ist nicht Jesus, der aufwachen muss, es sind die Jünger, die aufwachen. Und die wachen nämlich endlich aus ihrem Tiefschlaf auf, in dem sie geschlafen haben, In Wahrheit haben nämlich die Jünger geschlafen, dass sie Jesus für einen Zimmermann oder für einen Rabbi oder irgend so einen Propheten gehalten haben. Das war ihr Schlaf. Und ihr Aufwachen bedeutet, dass sie erkennen, wer er wirklich ist, der König aller Könige, der Herr aller Herren, dem alles gehorchen muss. Wacht auf, erkennt, wer Jesus ist. Bei Jesus begegnet dir der lebendige Gott. Das hat keine Religion der Welt jemals überhaupt zu behaupten oder zu denken gewagt. Das ist viel zu krass für menschliche Fantasie. Der Gott, der Meer und Wellen geschaffen hat, Himmel und Erde, Menschen und Tiere, der ist durch Jesus ein Mensch wie wir geworden. Der ist wahrer Mensch geworden, der ewige Gott. Und an diesem Menschen Jesus entscheidet sich das Wohl und Wehe für jeden Menschen im Universum. Er ist das A und das O. Er hat die Schlüssel der Hölle und des Todes. Jesus Christus. Er ist der wahre Gott und das ewige Leben. Jesus ist Gott. Er ist der Einzige, der dich retten kann im Himmel und auf der Erde. Wie macht er das heute? Er macht es erstens durch solches wunderbare Eingreifen. Er macht es zweitens, indem er sich unerträglich viel Zeit lässt. Gott macht das schon immer so. Er lässt sich extrem viel Zeit manchmal. Mit dem Richten genauso wie mit dem Retten. Zum Beispiel der Prophet Amos. Er hat um das Jahr 760 vor Christus den Untergang Jerusalems vorausgesagt im Namen Gottes. Und dann hat Gott mal 200 Jahre gewartet und 586 kam Nebukadnezar mit dem babylonischen Heer und hat Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht. 200 Jahre hatte Gott Geduld, damit sie vielleicht noch umkehren und ihr Leben ändern. Oder Mose, 2. Mose 3. Gott beruft Mose und sagt, ich habe das Geschrei meines Volkes in Ägypten gehört und ich werde es jetzt aus der Sklaverei befreien. Also wenn ich Mose gewesen wäre, ich hätte ja da mal eine Frage gestellt, eine etwas freche Frage. Wie lange hat das eigentlich gedauert mit dem Schreien und dem Sklavendasein deines Volkes? 400 Jahre. 400 Jahre waren die Sklaven in Ägypten und haben zu Gott geschrien und gebetet, bis Gott den Mose ruft und sagt, jetzt ist der Zeitpunkt da, jetzt werde ich mein Volk aus Ägypten befreien. Und hier in der Geschichte ist es ja so ähnlich, oder? Der Sturm kommt, die Wellen schlagen ins Boot, die Jünger schöpfen wie verrückt Wasser aus dem Boot, Jesus schläft da hinten auf einem Kissen, wie kann der schlafen in so einem Sturm? Was für eine Provokation? Warum hat er nicht früher eingegriffen? Ich weiß das nicht. Aber ich habe eine Beobachtung. Besonders an denen, die schon länger Christen sind. Wenn du hier morgens mal kommst, so altersgemischter, ja? Da habe ich eine Menge Leute, mehr als die Hälfte, die würden das bestätigen. Gott wartet manchmal in unserem Leben, bis wir absolut an unsere Grenzen kommen. Wir müssen manchmal extrem an unsere Grenzen kommen, bis wir ernsthaft anfangen, Gott zu hören, ihm zu gehorchen, ihm zu vertrauen und ihm zu dienen. Die Gemeinde besteht fast nur aus solchen Leuten, die irgendwann mal so eine extreme Grenzerfahrung gemacht haben. Also vielleicht ist es Gottes harte Gnade, dass er ihnen, den Jüngern, diese Grenzerfahrung zumutet. Ja, Gott rettet vor dem Sturm, aber manchmal rettet er auch durch den Sturm hindurch. Das ist die letzte Art, wie wir Rettung durch Jesus erfahren und das ist Christsein für Fortgeschrittene, Level 2. Denn wenn man sich mal genau überlegt, wie war das eigentlich mit den 12, die da in dem Boot saßen? Ja? Wie haben die Jesus erlebt? Die haben erstmal erlebt, dass Jesus Chef ist über alle Dinge im Universum, auch über Wind und Stürme und Naturgewalten. Das war Lektion 1. Jesus rettet vor dem Untergang. Aber sie bekamen fast alle noch Lektion 2. Gott rettet durch den Untergang hindurch. Petrus wurde gekreuzigt in Rom und hat danach die Herrlichkeit Gottes gesehen. Jakobus starb durch das Schwert, hingerichtet in Jerusalem. Und feiert jetzt mit Jesus. Thomas ist für seinen Glauben als Märtyrer in Indien gestorben. Die haben alle nicht nur Rettung vor dem Sturm, sondern auch Rettung durch den Sturm erlebt. Der einzige Jünger, von dem wir wissen, dass er über 90 Jahre alt wurde und dann friedlich eingeschlafen ist, Johannes in Ephesus. Den haben sie immer noch auf einer Trage in den Gottesdienst getragen. Und als er schon fast dement war, hat er immer noch gesagt, Kinder, habt euch lieb. Ja, das war der Spruch, der ging. Da war da so der Running Gag in der Gemeinde. Aber der meinte das ernst. Ja. Noch eine Geschichte dazu. Manche von euch kennen das Missionswerk OM. Eben im Nachmittagsgottesdienst habe ich das erzählt, haben sich gleich zwei gemeldet. Ja, mit denen waren wir auch schon unterwegs. Wer kennt das? OM? Operation Mobilisation? Ja, super. Also aus dem Aufwind haben da auch schon Leute mitgearbeitet. Für die, die es nicht wissen, die fahren mit so großen Schiffen über die Ozeane und dann kommen sie irgendwo an Land. Viele tausend junge Menschen haben da mal ein Jahr oder ein halbes Jahr mitgemacht. Und dann verbreiten sie die gute Nachricht von Jesus und heilen auch Kranke und erwarten, dass Gott wirkt. Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs und wir erleben Zeichen und Wunder, sagen sie, und das passiert auch. Und das ist großartig, was sie da machen. Aber irgendwann haben sie auch Lektion 2 erlebt. Und zwar war das nach vielen Jahren, die es OM schon gab. Und da hat ein Verantwortlicher darüber berichtet und ich habe das gelesen. Und er schreibt, dass vor der südamerikanischen Küste, irgendwo vor Argentinien, ihr Schiff, die Logos 1, in einen großen Sturm geriet. Und die kannten ja alle die Geschichten der Bibel, wie Jesus so aus dem Sturm rettet und so. Und dann haben sie alle gebetet und haben geglaubt und haben geboten. Ne? Und was ist passiert? Das Schiff ging unter. Voller Bibeln, voller medizinischer Ausrüstung, alles gespendet, Millionen wert, im Auftrag des Herrn, zur Ehre Gottes, zum Lob des Herrn. Das Schiff ging unter. Lektion 2. Die Leute haben überlebt, aber ich kann mir denken, manche haben den Glauben hingeschmissen, weil sie nicht reif waren für Lektion 2. Die wollten sie nicht haben. Auch viele der Leiter, so wie der Leiter, der das geschrieben hat, der sagt, das war die wichtigste Lektion in meinem Leben. Wichtiger als die Wunder der Rettung und Bewahrung. Denn ich habe gelernt, Jesus ist mit mir im Boot, auch wenn es untergeht. Scheitern und Leiden gehört dazu, und Gott ist darin nicht weit weg oder gegen mich, im Gegenteil. Daniel kam heute nach dem Morgengottesdienst zu mir und sagt, ist ja schön die Story, die du erzählt hast von der Frau, deren Haus da nicht abgebrannt ist, aber eigentlich wäre es doch vielleicht das viel größere und coolere Zeugnis, wenn einem Christen das Haus abbrennt und er trotzdem an Gottes Güte festhält. Als er das erzählt hat, fiel mir eine Geschichte ein, die mir Sven Finteisen mal erzählt hat, als er aus Ostpreußen geflohen ist am Ende des Zweiten Weltkriegs. Der hat miterlebt, da gab es eine fromme Gutsbesitzerin, da waren viele überzeugte Christen in Ostpreußen und deren Haus wurde in Brand geschossen. Und der Dachstuhl brannte schon und man hat so ein paar Sachen noch rausgetragen. Unter anderem hat man ihren großen schwarzen Flügel rausgetragen. Da setzte sich diese Frau an den großen schwarzen Flügel und spielte einen alten Choral. Vor ihrem brennenden Haus, sollte ich meinem Gott nicht singen? Sollte ich ihm nicht dankbar sein? Denn ich sehe in allen Dingen, wie so gut er es mit mir meint. Ich sehe in allen Dingen, wie so gut er es mit mir meint. Vielleicht ist das noch größere Glaubenszeugnis als von der Schwester aus Kalifornien. Großartig. Jesus sagt, warum habt ihr Angst? Habt ihr keinen Glauben? Jesus ist im Boot deines Lebens. Wenn du ihn angenommen hast als deinen Retter, wenn du getauft bist, kannst du das wissen. Jesus ist im Boot meines Lebens. Ich habe keinen Grund zur Angst. Seine Gegenwart treibt alle Ängste aus, wie auf dem Schiff, das nach Amerika gesegelt ist. Du kannst Glauben fassen, ihm vertrauen. Es gibt nichts und niemand, vor dem er nicht retten kann. Jesus ist im Boot. Amen.